Ihr Lieben, ich mag die Advents- und Weihnachtszeit. Sie ruft so viele schöne Erinnerungen in mir wach. Ich schmecke den Marzipanstollen meiner Mutter. Ich schmunzle über das Schmücken des Weihnachtsbaums mit meinem Vater. Ich sehe den Lichterbogen in meinem alten Zimmer brennen. Solche schönen Erinnerungen aus der Kindheit hat sicher jeder von uns irgendwo bei sich abgespeichert. Sie sind so etwas wie die gute Nahrung für die Seele. Und nun, heute fügt unser Herr noch eine wunderbare Erinnerung hinzu. Er sagt, ich will dich trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Wir haben die Jahreslosung aus Jesaja 66 gerade schon im Zusammenhang gehört. Da ist von der Mutter die Rede, der unser Leid zu Herzen geht. Sie nimmt uns auf den Schoß, sie wiegt uns mit ihren Knien. Jesaja erinnert uns daran, dass wir von unserer Mutter getragen wurden. 9 Monate trug sie uns unter ihrem Herzen und ein Leben lang auf unserem Herzen. Und Jesaja spricht von dem Trost, den wir an der Brust unserer Mutter erfahren haben. Sie war es, die uns immer wieder neuen Mut im Leben gab. Ja, deine Mutter hat ihr Leben gewagt, um dir das Leben zu schenken. Sie war der Mensch, der immer für dich da war. Ihr Schoß war der Zufluchtsort, wenn du dir wehgetan hattest oder wenn dich Angst beschlich. Sie hatte immer ein gutes Wort für dich bereit. Sie hat dich getröstet, dir geholfen und dich immer wieder aufgerichtet. Ihre Liebe war es, die dich in allen gefährlichen Augenblicken gehalten hat. Ihre Gebete haben dich ein Leben lang begleitet. Und nun kommt Gott zu dir und sagt, ich will dir eine gute Mutter sein. Ich will dich trösten. Ich wünsche dir, dass du das wirklich annehmen kannst. Denn ich weiß, dass nicht jeder von uns solch eine gute Mutter hatte. Aber Johannes Calvin hat recht, wenn er sagt, nichts tröstet mächtiger als die Gewissheit, mitten im Elend von der Liebe Gottes umfangen zu werden. Von der Liebe Gottes, der wie eine Mutter um uns ist und uns tröstet. Davon erzählt die Bibel, von Anfang bis Ende. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Gott will dich trösten, erstens, indem er für dich sorgt. Die ersten Seiten der Bibel erzählen von einem Unfall. In Gottes wunderbare Schöpfung ereignet sich ein Super-GAU. Ich denke, der Sündenfall war sicher der größte anzunehmende Unfall damals im Paradies. Die Menschen bringen Tod und Verderben in eine Welt, die perfekt und sündlos war. Und was tut Gott in diesem Augenblick? Gott tröstet Adam und Eva, indem er weiter für sie sorgt. Er lässt sie nicht fallen. Er sucht gemeinsam mit ihnen nach einem Weg zurück in eine heile Welt. Mitten in all dem Elend von 1. Mose 3 leuchtet plötzlich ein kleines Licht auf, wenn es heißt, Gott machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fellen und zog sie ihnen an. Gott zieht sich nicht beleidigt zurück, weil seine Kinder einen großen Fehler begangen haben. Nein, wie eine Mutter kümmert er sich trotzdem um sie. Selbst im tiefsten Unglück sorgt sich Gottes Liebe schon wieder um uns. Dieses biblische Grundmotiv wird an einigen Stellen noch gravierender beschrieben. In der Sintflut vernichtet Gott nicht alle Menschen, obwohl er allen Grund dazu gehabt hätte. Nein, er rettet Noah und seine ganze Familie. Und am Ende setzt Gott mit dem Regenbogen ein Zeichen, das uns noch heute tröstet. Er verspricht, dass seine Gnade und nicht sein Gericht über dieser Erde stehen soll. Auch der Prophet Jesaja weiß, dass Gott nicht alles durchgehen lässt. Viele Könige lang hatte Gott gehofft, dass sein Volk wieder zu ihm zurückkehrt und sich ihm zuwendet. Aber es wurde immer schlimmer mit den Jahren. Kaum noch einer fragte nach Gott. Da ließ Gott sein Volk seine eigenen Wege gehen, wie sie es sich gewünscht hatten. Und dieser Weg führte in den Untergang. Nebukadnezar zerstörte die heilige Stadt Jerusalem. Ein großer Teil der Bevölkerung wurde nach Babylon verschleppt. Und was tut Gott? Er geht ihnen nach, weil er eben wie eine gute Mutter zu uns ist. Er redet durch Jesaja, Hesekiel und Hosea weiter zu seinem Volk. Er macht ihnen immer wieder neuen Mut und er verspricht ihnen, dass eines Tages wieder alles gut werden wird. Mütter handeln so, auch wenn es ihnen das Herz bricht. Sie opfern sich auf, wenn sie ihre Kinder leiden sehen. Sie geben nie auf und hoffen immer das Beste für sie. Und tatsächlich beschreibt auch Gott seine Gefühlslage so. Er sagt durch Hosea 11, es dreht sich mir das Herz um, wenn ich nur daran denke, dich aufzugeben. Es packt mich das Mitleid, denn ich bin Gott und nicht ein Mann. Ja, Gott ist nicht nur mächtig, groß und stark, er hat auch eine weibliche Seite. Denn schließlich wurde auch die Frau nach seinem Ebenbild geschaffen. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass du in diesem Jahr mal diese Seite Gottes kennenlernst. Wirf dich ihm an den Hals, setz dich auf seinen Schoß und hör zu, wenn er dir sagt, mein Sohn, ich habe dich je und je geliebt. Meine Tochter, ich juble laut, wenn ich dich sehe. Ihr seid unendlich wertvoll für mich. Erzählt mir, was euch bedrückt. Petrus bringt es schließlich im Neuen Testament auf den Punkt, wenn er uns ermutigt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Egal wie groß deine Sorgen an diesem Morgen auch sind, du hast einen Gott, der größer ist als jedes Problem. Wenn du sagst, du kannst es nicht, dann sagt er, aber ich kann. Egal wie groß deine Fragen an die Zukunft auch sind, du hast einen Gott, der die Zukunft kennt und fest in seinen Händen hält. Wenn du sagst, es geht nicht mehr weiter, dann ist er für dich da und sagt, aber ich bin der Weg, auch für dich. Wichtig ist, dass du deinem Gott vertraust. Er ist den Weg in die tiefsten Tiefen gegangen, um dich da rauszuholen. Darum fass seine Hand und wirf deine Sorgen auf ihn, denn er sorgt für dich. Du bist sein geliebtes Kind. Zweitens, Gott will dich trösten, indem er für dich da ist. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedete, gab er ihnen ein Versprechen mit auf den Weg. Er sagte, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Dieser Trost gilt auch uns. Wir sehen Jesus nicht, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er für uns da ist. Wie eine gute Mutter hält er Kontakt zu uns. Er ruft uns an, wenn das Gewissen mal wieder bei uns anschlägt. Er hört uns zu, wenn wir unsere Hände falten und unseren Kummer von der Seele reden. Sein Geist ist immer in unserer Nähe. Und dieser Geist trägt einen sehr schönen Namen. Er heißt der Tröster. Jesus selbst sagt von ihm, der Vater wird euch in meinem Namen den Tröster senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Ja, die Jünger hatten es damals sehr nötig, dass Jesus ihnen Mut zusprach. Matthäus schreibt, sie zweifelten. Sie wurden mit der Situation nicht fertig. Erst war Jesus tot, dann lebt er plötzlich wieder und jetzt schon wieder ein Abschied. Einige aber zweifelten, steht im Text. Zweifelten sie an ihm? Zweifelten sie an sich selbst? Waren sie dabei zu verzweifeln? Nach einem kurzen Lichtblick schien ihr Lebenszug schon wieder auf einen Tunnel zuzufahren. Ein Junge genoss mit seinem Vater mal eine Bahnfahrt. Alles, was er draußen sah, interessierte ihn. Er freute sich so, dass er munter drauf lossprach. Er redete und redete und redete. Aber plötzlich fährt der Zug in einen Tunnel. Es wird dunkel, der Junge verstummt, es wird immer finsterer. Da schiebt der Junge seine Hand zum Vater hin und fragt, Papa, bist du noch da? Und der Vater ergreift die Hand seines Kindes und sagt, na klar, ich bin für dich da. Genau dieses Ich bin da spricht Jesus uns heute zu. Denn er liebt uns wie der Vater sein Kind. Er liebt uns wie eine gute Mutter. Den Jüngern hat er damals damit geholfen, aus dem Tunnel ihrer Angst und Einsamkeit herauszukommen. Und auch uns tut es gut, wenn wir uns wieder in diesem Jahr vergewissern, dass die Hand unseres Vaters und unserer Mutter noch da ist. Er wird uns führen bis ans Ende der Welt. Drittens, Gott will dich trösten, indem er dich ermutigt. Jesaja sagt, tröstet mein Volk, Mach die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruf den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut. Habt keine Angst, dort kommt euer Gott. Ich denke dabei an Elia. Er gilt als der größte Prophet Israels. Aber er hatte auch seine depressiven Phasen. Ein Burnout warf ihn komplett aus der Bahn. Eben stand er noch auf dem Gipfel seines Erfolges und nun liegt er unter einem Wacholderstrauch. Wagemutig war er dem König entgegengetreten und jetzt schlottert er vor Angst. 400 Baalspriester hat er eigenhändig hingerichtet und nun will er sterben. Gerade hat er erlebt, wie Gott ein großes Wunder an ihm getan hat, aber für sein eigenes Leben wagt er nichts mehr zu hoffen. Kennst du das auch? Mal bist du himmelhoch jauchzend und dann wieder zu Tode betrübt. Mal kommst du als strahlender Glaubensheld daher und dann fühlst du dich als erbärmlicher Versager, trostlos. Was tut Gott in solchen Momenten? Er tröstet seine Leute, wie eben nur eine Mutter trösten kann. Ganz ohne geistliche Ratschläge kümmert sie sich zunächst einmal um Elias leibliches Wohl. Sie gibt ihm Brot und Wasser in der Wüste. Schnell hat sie einen Tisch unter dem Wacholderstrauch gedeckt und sie sagt, nimm und iss. Danach darf Elia schlafen. So geht das eine ganze Weile. Und schließlich hat Elia wieder die Kraft aufzustehen. Er wandert 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes kommt. Dort schreit er seine ganze Not zum Himmel. Und Gott hört zu, wie gute Mütter das tun. Er weiß, dass Elia sich alles von der Seele reden muss. Dreimal steht seine Klage in der Bibel, aber vielleicht hat Elia sie auch 10-mal wiederholt. Egal, Gott hört zu. Und dann ermutigt er ihn auf eine besondere Weise. Elia darf Gott hautnah spüren. Es ist so, als würde Gott ihn auf seinen Schoß nehmen. Und Gott zeigt ihm seine Kraft durch einen heftigen Sturm, ein Erdbeben, eine Feuersbrunst und einen sanften Hauch. Ein Flüstern, eine zarte Umarmung. Ja, Elia spürt Gott vor allem in dieser letzten Begegnung. Und obwohl das Wort Trost in der ganzen Geschichte nicht vorkommt, ist sie doch unheimlich tröstlich auch für uns. Gott kennt deine Stimmungsschwankungen. Er kann mit deinem Versagen und deiner begrenzten Kraft sehr gut umgehen. Bei ihm musst du nicht den Helden spielen. Gott weiß, dass wir schnell an unsere Grenzen stoßen. In der Familie, im Beruf und auch in der Gemeinde werden wir gefordert. Und nicht selten werden wir auch enttäuscht, weil die Menschen um uns herum versagen. Wir sind gestresst, manchmal erschöpft, verzweifelt, ausgebrannt und dann brauchen wir Hilfe. Hilfe, die wir hier in unserer Gemeinde finden können. Hier sind Menschen, die einander tragen und in guten und in schlechten Zeiten füreinander da sein wollen. Wichtig ist, dass wir offen sind dafür und dass wir bereit sind, aufeinander zuzugehen. Denn der, der ausgebrannt ist, sehnt sich danach, dass jemand ihm in der Wüste seines Lebens begegnet und ihn aufrichtet. Wir dürfen ihm Nähe geben, so wie es der Engel bei Elia tat. Warum nimmst du den Mitarbeiter, der dir Gutes getan hat, nicht mal in den Arm? Schenk ihm, was ihm gut tut. Sei wie eine tröstende Mutter für ihn. Vielleicht gehört auch dazu, dass wir uns und anderen mal eine Ruhepause gönnen. Elia durfte schlafen. Er schlief so lange, bis es ihm wieder gut ging. Warum gönnen wir uns solche Ruhephasen nicht? Jesaja sagt, tröstet, tröstet mein Volk. Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut. Habt keine Angst, dort kommt euer Gott. Ja, Gott will dich viertens trösten, indem er dich beschützt. Zu den Greatest Hits der beliebtesten Bibelverse gehört sicherlich der Psalm 23. Auch ich habe schon viel Wunderbares mit ihm erlebt. Tief in ihrer Demenz versunkene Menschen haben diese Worte auf einmal mitgesprochen. Sterbende zeigten im komatösen Zustand auf einmal wieder Reaktionen, als sie diese Worte hörten. Kinder fingen an, Gott zu vertrauen, als sie sich als Schafe an Gottes Seite annahmen. Ja, in vielen Notsituationen wurden die Herzen beim Beten dieses Psalms ruhig. Die Stimmen wurden wieder fest und die Gemeinschaft echt, wenn es hieß: Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Das Leben ist gefährlich. David kann ein Lied davon singen. Jahrelang war er auf der Flucht vor seinen Feinden. Und auch wir haben manchmal Angst vor Terror, vor Krieg, vor anderen Dingen, die Schreckliches in unserem Leben geschehen. Aber an der Hand unseres großen Gottes müssen wir keine Angst haben. Er passt wie ein guter Hirte auf uns auf. Er ist bereit, sein Leben für uns zu opfern. Er stellt sich wie eine gute Mutter immer vor uns und hinter uns, um uns zu beschützen. Frische Nahrung, Quellwasser, aber auch Wohlbefinden, Geborgenheit und sichere Wege stellt sie uns zur Verfügung. Alles, was wir für unser Leben brauchen, gibt uns der gute Hirte. Er passt auf uns auf. Mit seinem Stab schlägt er unsere Feinde in die Flucht. Und wenn er uns abends über den Stab springen lässt, dann schaut er nach, ob eines seiner Schafe krank ist. Er nimmt uns zur Seite, er kümmert sich um uns. Außerdem zählt der gute Hirte jeden Abend seine Schafe. Und wenn er feststellt, dass ein Schaf sich verlaufen hat und fehlt, dann sucht er es. Er gibt nicht auf, bis er uns gefunden hat und wir wieder unter seinem Schutz stehen. Sein Stecken und Stab trösten mich. Fünftens, Gott will dich trösten, indem er mit dir leidet. Wie Psalm 23 schon andeutet, läuft nicht alles glatt in unserem Leben. Es passieren um uns und mit uns schreckliche Dinge. Es fehlen mir manchmal die Worte, wenn ich von Mord und Missbrauch und Misshandlungen höre, dann gehen meine Blicke flehend zum Kreuz. Ja, für mich gibt es keinen tieferen Trost, als auf den Gekreuzigten zu schauen. Denn dort sehe ich meinen Gott, wie er das Elend dieser Welt empfindet und trägt. Er erleidet selbst, worunter wir in unserer Welt leiden. 1985 geschah in Detroit ein schreckliches Unglück. Ein Flugzeug stürzte ab und alle Insassen kamen um, alle bis auf ein kleines Mädchen. Sie überlebte, weil ihre Mutter sie im Moment des Aufpralls so umarmt hielt, dass sie den Aufprall erheblich minderte. Die Zeitungen schrieben damals: Mädchen durch eine Umarmung gerettet. Wenn ich das Kreuz ansehe, dann spüre ich, wie Jesus mich genauso wie diese Mutter umarmt. Er hält mich fest und nimmt den Aufprall und den Schmerz auf sich. In seinen Armen kann ich verarbeiten, was mir Schreckliches passiert. Von seiner Liebe fühle ich mich gehalten, auch wenn meine Welt in Scherben liegt. Der Schreiber des Hebräerbriefes ermutigt uns daher: Lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben in Jesus nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern er ist versucht worden in allem wie wir, doch er blieb ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Der Thron der Gnade ist auch für dich geöffnet. Und wenn du dich jetzt nach dem Trost Gottes in deinem Leben sehnst, dann greif zu, indem du dich dem Gekreuzigten zuwendest. Er ist der Gott allen Trostes. Wie weit er dabei geht, hat Matthias Grünewald im Isenheimer Altar abgebildet. Er malte einen völlig entstellten Christus voller Geschwüre im Antoniusfeuer. Die Mönche in Isenheim hatten sich dieser schlimmen Pilzerkrankung angenommen. Die Haut brannte bei den Erkrankten so schlimm, dass sie das Gefühl hatten, bei lebendigem Leib zu verbrennen. Bevor die Patienten ins Hospital aufgenommen wurden, wurde für sie in der Kapelle gebetet. Und genau dort begegneten sie diesem Jesus, der ihre brennenden Wunden am eigenen Leib trägt. Unzählige Kranke haben hier den Trost gefunden, den sie nirgendwo sonst fanden. Denn nur Gott tröstet uns, wie einen seine Mutter tröstet. Er teilt unseren Schmerz und sein Liebesstrom wäscht unsere Herzen rein. Das haben auch die Korinther erlebt. Davon erzählt der Apostel Paulus in seinem Trostbrief. Im zweiten Korintherbrief sagt er, dass Gott uns trösten will, indem er sich uns gnädig zuwendet. Seid ihr eigentlich noch ganz bei Trost? So könnten wir die Frage vereinfacht weitergeben, die Paulus damals an die Korinther richtete. Sie waren eine problematische Gemeinde. Es gab viel Streit unter den Korinthern. Jeder lebte seinen Glauben so, wie er es für richtig hielt. Und einige beschimpften sogar ihren Gemeindegründer Paulus und machten ihm das Leben schwer. Ja, die Korinther haben Paulus viele Tränen gekostet. Aber er hat in diesen Auseinandersetzungen auch Gottes Gnade hautnah erlebt. Gott hat zu ihm gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und je schwächer du bist, desto stärker erweist sich meine Kraft an dir. Trost erfahren wir nur, wenn wir auch zugeben, dass wir schwach sind. Das gilt auch für den Trost Gottes. Nur an den Tagen voller Regen und voller dunkler Wolken strahlt er uns wie ein Regenbogen entgegen. Montag, wenn die Arbeit uns erdrückt, ist Jesus mit seinem Trost da. Er misst uns nicht nach unserer Leistung, sondern nach seiner Liebe. Dienstag, wenn es zu Hause Streit gibt und wir gekränkt und niedergeschlagen sind, dann ist Jesus mit seinem Trost da. Er heilt unsere Wunden. Mittwoch, wenn alles schief geht und nichts gelingt, wenn Pleiten, Pech und Pannen uns einholen, dann wartet Jesus schon auf uns, um uns zu trösten. Donnerstag, wenn Finanz- und Krankheitsprobleme uns verzweifeln lassen, dann ist in aller Not der Retter gegenwärtig und tröstet uns. Freitag, wenn wir an Einsamkeit und Enttäuschung ganz krank geworden sind, dann ist Jesus wie ein guter Freund uns nah und er legt seine tröstenden Arme um uns. Samstag, wenn wir frei haben, aber doch nicht frei sind, wenn uns Dinge gefangen halten und wir Schuld auf uns laden, dann ist Jesus mit seiner Vergebung für uns da. Und Sonntag, wenn wir Freude und Großes erwarten und plötzlich alles so ganz anders ist, dann hat Jesus ein gutes Wort für uns und richtet uns wieder auf. Denn er ist der Gott allen Trostes. Darum lass dir an seiner Gnade genügen, denn sein Trost ist auch in deiner Schwäche mächtig. Ein letzter Trost. Siebtens, Gott will dich trösten, indem er dir Hoffnung schenkt. Dazu hat er dir ein Buch hinterlassen. Es trägt den Namen Offenbarung, aber für die meisten Menschen ist es leider nur das Buch mit den sieben Siegeln. Gott öffnet uns in diesem Buch ein Stück des Himmels. Er lässt uns einen Blick in die Zukunft werfen, aber viele lassen sich von selbsternannten Endzeitpropheten den Blick dafür eher vernebeln. Eine Erklärung könnte sein, dass die Offenbarung unter vielen Tränen geschrieben wurde und daher auch nicht ohne Tränen verstanden wird. Das wird in einem ihrer schönsten Verse besonders deutlich. Da heißt es: Gott wird alle unsere Tränen von unseren Augen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Denn gib Acht, ich mache alles neu. John Todd war gerade 6 Jahre alt, als er vollweise wurde. Er war eines von 7 Kindern. Und wie das Anfang des 19. Jahrhunderts so üblich war, wurden er und seine Geschwister auf verschiedene Verwandte aufgeteilt. Eine Tante bot sich an, den kleinen John aufzuziehen. Sie schickte ihren Diener Cäsar, um John abzuholen. Der Junge kletterte auf den Rücken des Pferdes, schlang seine kleinen Arme um den Mann und machte sich mit ihm auf den Weg in sein neues Zuhause. Seine Fragen verrieten, dass er große Angst hatte. Wird die Tante auch zu Hause sein? Oh ja, versicherte Cäsar ihm, sie wartet doch schon auf dich. Wird es mir denn bei ihr gefallen? Mein Junge, du kommst wirklich in gute Hände. Wird sie mich auch lieb haben? Der Diener war geduldig und antwortete sanft: Oh ja, sie hat ein ganz weites Herz. Wird sie schon schlafen, wenn wir ankommen? Aber nein, sie wird ganz sicher auf uns warten. Wenn wir aus diesem Wald herauskommen, dann wirst du eine Kerze in ihrem Fenster entdecken. Und wirklich, Als sie sich dem Haus näherten, sah John eine Kerze im Fenster und seine Tante stand in der Haustür. Als er sich schüchtern der Treppe näherte, lief sie auf ihn zu, bückte sich und küsste ihn. »Willkommen zu Hause«, rief sie fröhlich. Der junge John Todd wuchs unter der Obhut seiner Tante auf und sie war wirklich wie eine gute Mutter für ihn. Er folgte schließlich dem Ruf Gottes in den vollzeitlichen Dienst. Viele Jahre diente er als Pastor in verschiedenen Gemeinden. Jahre später tauschten John und seine Tante die Rollen. Sie benachrichtigte ihn von einer Krankheit und dem nahestehenden Tod. Er antwortete ihr mit einem Brief, in dem stand Folgendes: »Meine liebe Tante, vor Jahren verließ ich ein Haus des Todes. Ich wusste nicht, wohin ich ging, ob jemand für mich sorgen würde oder ob das Ende für mich bedeuten würde. Der Ritt war lang, aber der Diener machte mir Mut. Endlich landete ich in deinen Armen und damit in einem neuen Zuhause. Ich wurde erwartet. Ich fühlte mich geborgen. Du hast das alles für mich getan. Und jetzt bist du an der Reihe, heimzugehen. Ich schreibe dir, weil du wissen sollst, dass jemand auf dich wartet. Deine Wohnung ist bereitet. Das Licht ist entzündet, die Tür steht offen und du wirst erwartet. Ihr Lieben, genau das gilt uns. Jesus hat für uns einen Platz im Himmel vorbereitet. Und zur rechten Zeit wird er kommen und uns nach Hause holen. Das Licht ist bereits entzündet, die Tür steht offen und du wirst erwartet. Denn er wird dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Amen.